Neue Ausgabe von Future Limited, euer Science-Fiction-Podcast, wie immer mit Jochen Dreyer und Max von Malotki. Schön, dass ihr da seid. Jochen, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe schon ein kleines, sehr vernünftiges Glas Rotwein getrunken.
Ich glaube, das Kichern, das nehme ich auf, das tue ich auf so eine Taste einfach nur immer so. Ja, also offensichtlich ist in vernünftigem Maße Abendalkohol getrunken worden. Wir sind erwachsen, wir dürfen das. Wir empfehlen es keinem, der jünger ist und uns zuhört, natürlich. Und man soll natürlich auch, wenn man Science Fiction liest, klaren Kopfes sein, damit man diese komplexen Sachverhalte, die einem da dargelegt werden, auch versteht. Gut, so kompliziert wird es heute Abend nicht. Wir reden über Serien und zwar reden wir über eine Frage, die uns umtreibt, wo wir uns so ein bisschen drüber unterhalten hatten, Jochen und ich. Und da dachten wir, Mensch, da müssen wir doch auf jeden Fall mal eine Folge zu machen. Nämlich die Frage, was macht eigentlich eine gute Space Opera aus? Was empfinden wir als gut? Was möchten wir gerne weitergucken? Was sind so die Bestandteile, so wie bei so einem Gericht, wie bei so einem Essen, wie bei so einer guten pürierten Zucchini-Suppe zum Beispiel. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf komme, Jochen.
Weiß ich auch nicht.
Wie komme ich da drauf? Könnte
vielleicht damit zu tun haben, dass irgendwo in der Nähe meines Lebens eine Zucchini-Suppe zubereitet wurde oder wird in diesem Moment. aber könnte nur sein. Zurück zum Thema.
Ja. Lass uns doch immer sammeln. Jetzt mal erstmal die Basics. Was würdest du sagen, muss drin sein in einer Space Opera, was gehört dazu?
Ein Raumschiff als sozusagen als Heimatkammer, mit der man sich mit dem man sich mehr und mehr identifizieren kann. Also das ist auch die Heimat des Zuschauers.
Okay. Für dich ist wichtig als Zuhause ein Raumschiff. Ich würde sagen, ja. Ich würde auch erlauben, wenn ich jetzt mir überlegen müsste, was ist eine Space Opera, würde ich auch sagen, Raumschiff ist natürlich ein Element, weil wir reden in der Regel von Abständen, die nur mit einem Raumschiff überwunden werden können. Aber wenn wir jetzt eine Story hätten, die auf verschiedenen Planeten spielt, und es ist nicht so raumschiffzentriert, sondern eher so verschiedene Reiche auf verschiedenen Planeten in einem Sonnensystem, dann würde ich das auch gelten lassen. Also sagen wir mal so, es geht um Entfernung. Entfernung muss groß sein und es muss so richtig verschiedene Locations geben, die eine Rolle spielen. In der Regel gibt es dann ein Raumschiff, weil man möchte natürlich irgendwie Verbindungen schaffen dazwischen. Aber das würde ich auch noch gelten lassen. So.
Ja, obwohl ich bin aber wirklich der Meinung, dass das Schiff extrem wichtig ist. Also, also das Schiff als Raum. Wirklich. Nicht unbedingt, also nicht nur als die Möglichkeit, die Entfernung zu überwinden, sondern auch als Raum, wo sich das Sozialgefüge zusammenfindet. Und da sind wir ja beim nächsten Thema, denn Thema 2 ist, und da wirst du ja auch übereinstimmen, ist das Team, ja, also ein Grundteam sozusagen. Und deswegen finde ich das Schiff so wichtig, weil das ist halt relativ klein, ja, also da verbringen sie alle viel Zeit. Und natürlich kann es, das gebe ich zu, ja. Also das spreche ich nicht ab. Ein Space Opera kann auch einfach auf Planeten stattfinden oder sowas. Ja.
Na, ich finde es super, dass wir uns da so ein bisschen von zwei Seiten annähern, weil ich finde, du hast recht. Ich finde natürlich, ich habe auch ein bisschen recht. Nein, ich finde halt, dass das, was du hervorhebst, ist ein super wichtiger Punkt, weil im Grunde ist das Raumschiff als Raum, wie du sagst, Raum im Raum, also der kleine Raum im größeren Raum, die Nussschale, die Erzählung, auf die fokussiert wird, der kleine Punkt, auf den Sachen gebündelt werden mit einer Crew, in der sich das widerspiegelt, was im großen Raum, nämlich in dem, was wir gesellschaftlich vorfinden, vielleicht auf verschiedene Planeten verstreut, sich nochmal kulminiert, wo man merkt, okay, da kommt das alles zusammen, was wir gerade hier an Problemen, an Konflikten, an Wünschen, an Träumen haben, in dieser kleinen Crew, die ich natürlich auch viel besser nachvollziehen kann als, ja, wir haben hier 80 Milliarden da, 200 Milliarden da, super abstrakt, nobody cares, aber wenn du so eine Crew hast und das ist so eine Crew aus Misfits und da ist die eine, der Typus dabei und der kommt von dem Planeten und der bringt das genau. Päckchen mit, dann kannst du es nachvollziehen.
Genau, du hast halt von jedem, du hast halt dann meinetwegen, ob es jetzt verschiedene Spezies sind oder ob es Menschen aus verschiedenen Hintergründen sind, aber du hast durch die einzelnen Personen in der Crew hast du die verschiedenen Backstories, die nach und nach in den verschiedenen Geschichten in der Serie aufgearbeitet werden. Also, ne, also durch verschiedene Hintergrundgeschichten kannst du in der kleinen Crew das ganz Große erzählen. Und das muss passen, das muss funktionieren. Das muss darüber aufgemacht werden. Die dürfen also dementsprechend nicht zu homogen sein, es muss eine sehr heterogene Gruppe sein.
Dürfen nicht zu glatt sein, die müssen Tiefe haben. Genau. Sie müssen, also was du ja Backstory nennst, die muss auch nicht so und darf nicht so alibimäßig sein, sondern sie muss auch irgendwann noch eine Bewandtnis haben in dieser Story. Es ist ein Anker und der Anker wird irgendwann gelichtet.
Ja, ja.
Deswegen, ich glaube, das ist ein Grund für mich, wenn wir mal ein Beispiel nehmen wollen. Deswegen sind wir auch drauf gekommen, dass wir darüber sprechen möchten. Relativ frisch noch gibt es auf Amazon Prime, da hat es ja ein neues Zuhause gefunden, die neue Staffel von The Expanse, astreine Space Opera. Die vierte Staffel halt eine Geschichte, wo jetzt weiter erzählt wird, nachdem wir eigentlich immer, sag ich mal, einen sehr, sehr kleinen Rahmen hatten mit dem Mars und dem Belt und eben der Erde, hat sich das auf einmal aufgetan über Alien-Technologie und man hat eine Verbindung bekommen zu mehr als 1000 neuen Sonnensystemen, die es jetzt zu erforschen gilt. Und es ist so ein bisschen, hat sich so geändert, die Geschichte in der vierten Staffel. Es ist jetzt ein bisschen so ein Gold Rush-Feeling. Wir können irgendwo hinfahren und wissen gar nicht, was uns da erwartet und wer weiß, welche Reichtümer uns da erwarten. Es ist der neue Wilde Westen, der sozusagen thematisiert wird. Und relativ exemplarisch dafür gibt es in dieser neuen Staffel halt einen Planeten, der wird erforscht. Und unsere Helden auf diesem Schiff, der Rocinante, das ist das berühmte Schiff, von dem Jochen schon gesprochen hat, und mit der Crew identifizieren wir uns, die gehen mit auf diesen neuen Planeten. Und auf dem Planeten gibt es halt einen Konflikt, Konfliktparteien, klar, wie es da zum Beispiel zur Zeit des Goldrauschs auch gegeben hat. Es gibt auf der einen Seite Siedler, relativ arme Siedler, die sich so mit ihrer letzten Kohle und letzter Macht dahin geflogen sind, um eben zu gucken, was können wir hier abbauen, dann können wir damit großes Geld machen und dann haben wir Glück. Und dagegen steht sozusagen klassischerweise
der Kapitalismus,
Corporate Interests, die knallharten Typen mit den Waffen und dem halben Militär, die sagen, hier, wir erzählen euch, was ihr machen dürft und was nicht. Und da gibt es halt Konflikte und dann gibt es natürlich auf dem Planeten auch noch was zu entdecken, was möglicherweise zum Verhängnis werden könnte. Das ist im Grunde ist die neue Story.
Pass auf, da muss ich gleich rein. Das ist auch ein Klassiker, finde ich, für eine Space Opera. Und zwar die anderen Menschen / die anderen Spezies, aber eher eigentlich die anderen Menschen sind auch der Feind, sowohl Freund als auch Feind. Und dann gibt es das Zweite, und hier ist es halt auch beides natürlich auf einem Planeten, wenn nicht die andere Spezies / die anderen Menschen der Feind ist, dann ist der Planet der Feind. Also dann ist die Umgebung der Feind, weißt du?
Wobei in dem Fall die Umgebung so ein bisschen so ein bisschen einfach so wie so eine, es bekommt nicht wirklich ein Gesicht. Ich meine, das ist ja sowieso so in diesem Universum, dass dieses Protomolekül, was da eine große Rolle spielt, durch alle Staffeln hinweg, einfach immer so eine sehr große Grundbedrohung darstellt, wie zum Beispiel, dass du irgendwo bist und da ist eine Erdbebengefahr, die es immer gibt, und dann gibt es halt ein Erdbeben. So, das wäre so die Art von Gefahr. Klar gibt es da eine Technologie, aber du redest nie mit irgendwie irgendeiner Spezies oder so. Und im Endeffekt sind die Menschen, das ist ja was in der Science-Fiction häufig thematisiert wird, sozusagen die Leute, mit denen du zu tun hast, die eigentlich den gleichen moralisch-ethischen Kontext haben wie du, die sind dir im Zweifelsfall der größere Feind als das, was du gar nicht einschätzen kannst. Ne? Also das spielt eine große Rolle. Und ich meine, das, was du hier halt hast, ist eine Geschichte, und das fand ich interessant, auch mutig, ja. Dafür, dass du gerade eben sozusagen mehr als 1000 Universen aufgemacht hast und mehr als 1000 Portale, durch die man gehen könnte, und du würdest ja sagen, okay, jetzt wird's richtig groß, wird's lustigerweise im Verhältnis zur Serie vorher, die sich immer zwischen Mars und Belt und Erde abgespielt hat, relativ klein. Weil du bist eigentlich auf diesem Planeten, du bist wie in so einem Zeltlager und es ist eben wie im Wilden Westen und alle sind so sehr lokal und sehr gebunden und es gibt so ganz lokale Probleme wie, boah, ich habe mich hier geschnitten und was mache ich denn jetzt, damit ich keine Infektion kriege, so ungefähr.
Aber ich berichtige mich mal, wenn ich falsch liege.
Ja.
Ich habe das nämlich, als ich es geschaut habe, mich gefragt und hatte aber das Gefühl, dass ich jetzt mit der Aussage richtig liege. Und zwar, zum ersten Mal werden wirklich Bilder von der Marsoberfläche gezeigt. Ich glaube, in allen Staffeln davor war der Mars zwar, also man hat mal vielleicht so eine Kommandobrücke gesehen oder sowas, aber halt nie, wie eigentlich wirklich auf dem Mars gelebt wird. Und das wird zum ersten Mal auch gezeigt. Das heißt, zumindest haben wir uns auf drei verschiedenen Planeten plus auf einem Raumschiff der Belter aufgehalten.
Ja.
Ich gehe total mit, dass es eigentlich kleiner geworden ist. Wir haben uns gar nicht mehr so viel hin und her bewegt, beziehungsweise die Rosinante ist halt eben mal durch eins dieser Löcher, Wurmlöcher geflogen und ist irgendwo ganz woanders. Aber irgendwie hat das keinen, der Flug ist kein Inhalt in dieser Serie. Es geht irgendwie so, die werden losgeschickt und dann sind sie da, mehr oder weniger.
Mhm.
Aber ich fand die ganz interessant, dass so versucht wurde, es wird jetzt auch auf dem Mars gezeigt, wie wird da eigentlich gelebt, was sind da für Konflikte und sowas.
Und
wie
ich,
wird da gelebt?
Finde ich eine gute Beobachtung. Also zum einen, klar, es wird kleiner. Ich finde übrigens auch, dass der Konflikt, den es ja auf der Erde weiterhin gibt, was ja ein politischer Konflikt ist, und ich mag das eigentlich, den fand ich unterkomplex im Vergleich zu sonst. Das war mir ein bisschen zu wenig. Das ist aber vielleicht auch eine persönliche Einschätzung, weil ich so die große Verquickung lieber mag. Aber was du sagst, stimmt natürlich. Es wurden nochmal andere Bilder gezeigt und ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass es gewechselt ist zu Amazon Prime und dass man so ein bisschen investiert hat und auch ein bisschen mehr Production Value hat und sagen konnte, können wir uns leisten. Mars zeigen, ja. Können wir uns leisten.
Ja. Ich glaube auch, dass Jeff Bezos Fan ist, auch vom Mars und vielleicht sogar auch von der Idee der Mars-Besiedlung irgendwann mal. Vielleicht hat er sich da auch persönlich drüber gefreut, mit seinem Buddy Elon Musk zusammengesessen oder sowas. Sind die Buddies? Ich weiß nicht, ob die Buddies sind.
Weiß ich auch nicht genau.
Alle Reichen sind Buddies.
Ich glaube nicht, dass alle Reichen Buddies sind. Die letzte Geschichte, die ich gelesen habe über Jeff Bezos, der sagt, er hätte eine Chatnachricht bei WhatsApp bekommen von hier Bin Salman, dass deswegen sein Handy gehackt worden sei. Ich glaube, die beiden sind super reich und die sind nicht mehr so gute Freunde.
Das sind keine Buddies, ja.
Ja, nicht, Semi-Buddies nur noch. Ich finde es auch interessant, zum Beispiel, ich strecke immer so ein bisschen meine Fühler aus hier in meiner Community, Leute, die auch Science-Fiction mögen, und ich weiß, dass der Thomas, den ich in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt habe, der hat die auch geguckt und der schrieb mir zwischendurch so, meinte so, ich sitze gerade hier und surfe parallel auf meinem Handy. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Der fand diese etwas verlangsamte, Tempo rausgenommene, kleine Gesellschaftsstudie auf diesem neuen Planeten, Wild-West-Style, das war dem ein bisschen zu wenig. Ich fand's cool, muss ich sagen. Ich fand's gut, dass sie so, dass es so sehr was, es hatte wieder so ein Gefühl, nachdem es so riesengroß und super wichtig war, mit dem Protomolekül, was Sachen auf Planeten, in Planetengröße baut und so. Wurde es auf einmal wieder klein und du hattest wieder so ein Explorer-Gefühl, so dieses, komm, wir entdecken Dinge. Und das fand ich richtig gut. Das hatte fast so ein Vibe wie bei Alien früher, so dieses so, wow, okay, jetzt machen die das auf, oh nee, das gehen die da rein. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Nee, da würde ich nicht reinspringen. Ah, der springt da rein, ja, und so.
Sie haben es auch mehr so aufgebaut, ne? Es waren, die Folgen waren teilweise, es gab natürlich so eine große Übergeschichte, die horizontal lief, aber es gab auch immer so kleine Sachen, die als Problem auftauchten und dann gelöst wurden. Auch mehr oder weniger oder in ein oder zwei Folgen gelöst wurden. Ja, also was ja auch so eine klassische Erzählweise ist, die wir halt eigentlich von Star Trek kennen oder so, ne, dass es halt zwar so eine längere übergeordnete Geschichte gibt, die eigentlich immer nur an dem Schiff und der Crew festgemacht wird und dann immer eine Herausforderung besteht. Ich wollte es eben auch nochmal korrigieren, dass man vielleicht nicht sagt, der Planet ist der Feind oder so, sondern die Herausforderung der einzelnen Episode wird innerhalb der einzelnen Episode eigentlich gelöst, aber sie ist so ein Teil des Puzzlestück für das Ganze. So, und so ein bisschen da hat mich The Expanse auch diesmal daran erinnert, dass es versucht hat, es kleiner zu bauen. Und ich mochte das eigentlich. Ich fand das gar nicht so schlimm, dass es irgendwie vielleicht das Tempo ein bisschen anders war, dass man ging so ein bisschen, vielleicht auch, was will man machen, wenn man halt irgendwie so darauf hinarbeitet, was ist das denn, dann wird da sowas aufgemacht, dann werden da tausend neue Welten. Es musste eigentlich in so eine Ecke gehen, ja, weil du, also so, es musste eigentlich irgendwo kleiner werden. Und das dann, du kannst von diesem Moment erstmal nicht größer werden, ja, so. Und ich finde das eigentlich als, wenn das grundlegende Ding die Entwicklung der Grundcrew ist, fand ich das halt wieder gut, ja, also weil, ne,
Das Ding ist, ich weiß gerade gar nicht mehr so genau, kennst du es vielleicht, wenn man im Rückblick so verschiedene Bücher aus der Reihe gelesen hat, dann verschmilzen die Geschichten und ich weiß gar nicht genau, ich weiß, dass ich mich an die Geschichten in der Buchform auch erinnere und bin mir gerade nicht sicher, ob da die Stories nochmal ein bisschen auseinandergedriftet sind, dass die Crew nochmal auseinandergerissen wurde oder ob das in einem anderen Buch war. Aber da wurde es teilweise so ein bisschen auseinandergezogen, dass man auf einmal die Crew nicht mehr zusammen hatte. Was mich übrigens in der Buchform auch an der Stelle zumindest, ich weiß nicht, ob das da war, aber das fand ich schade, weil ich das immer so gemocht habe, wenn die zusammen waren. Das war für mich immer der beste Antrieb. Und was ich festgestellt habe, weil wir ja so ein bisschen drüber auch diskutieren wollen, etwas auf einer höheren Ebene darüber, was für uns eine gute Space Opera ausmacht und was sind die Kernkomponenten. Klar, es ist so eine Sache wie ein Schiff und kleine Gesellschaftsabbildungen innerhalb dieser kleinen Community, dieses Schiffes, die etwas erlebt in Konfrontation mit der Welt. Was sich aber, glaube ich, immer sehr stark abzeichnet und das ist auch auf diesem Planeten dann nochmal drin, wie du verschiedene Systeme hast. Also bei einer Space Opera prallen immer verschiedene Systeme aufeinander. Verschiedene Systeme der Herrschaft auf verschiedenen Planeten, verschiedene Glaubenssysteme, verschiedene Vorstellungen von, wie man sein Glück macht, verschiedene Vorstellungen von, welche Gesetze und Regeln jetzt herrschen oder nicht herrschen, das Gesetz des Stärkeren oder das, was wir vielleicht mitgebracht haben an Regeln. Was lassen wir zu Hause? Was nehmen wir mit auf so einen neuen Planeten? Können wir das jetzt hier neu aussuchen? Wer ist der Anführer? Ist das jetzt auf einmal die neue Stammeskultur? Oder unterliegen wir noch etwas, wozu wir gerade gar keine Verbindung mehr haben, wenn alle Relays abgeschnitten sind und so weiter und so fort? Also dieses systematische, ne, mit neuen Sternen, Systemen und Gesellschaftsentwürfen und so weiter. Das ist was ich finde, ist der Kern von diesen Space Operas, weil sich daran, dadurch, dass es dieses Große ist mit verschiedenen Herrschaftshäusern oder verschiedenen Familien, die im Zweifelsfall auch eine Rolle spielen. Daran lassen sich diese, wie entwickelt sich was weiter, die Strömungen so toll abbilden. Auch teilweise über mehrere hundert Jahre hinweg, ja, je nachdem, ob es da Sprünge gibt oder nicht. Und das ist so eine Art des Extrapolierens, die ich immer toll finde. Und das verpackt natürlich in eine sehr actionreiche und eine sehr lockere Erzählweise. Deswegen heißt es ja auch Space Opera, so wie Soap Opera. Es ist jetzt nicht unbedingt das Anspruchsvollste auf der Welt, aber du erlebst unheimlich viel und denkst dir, okay, warum ist der jetzt so? Ah, okay, ja, verstehe ich, jetzt wird mir dargelegt. Und das fand ich jetzt bei der Geschichte auch zum Beispiel ziemlich geil. Und ich hatte versucht, mir nochmal so zu überlegen, was gab es denn für coole Space Operas?
Darf ich mal ganz kurz, ich muss ja gerade mal rein,
ja.
Weil Grätsch. Du jetzt gesagt hast, dass das, und völlig zu Recht, dass es das Große ist, was es ausmacht, die großen Geschichten und all das, was du dazu gesagt hast. Und dann ist mir dazu eingefallen, dass aber auch das, dass halt auch eigentlich, wenn du jetzt einen Vergleich, der natürlich wehtut, aber natürlich absolut richtig ist, Space Opera heißt Space Opera, weil es auch mit der Soap, also mit der Soap Opera ja. ein bisschen verglichen ja. wird.
Ganz billige Emotionen ziehen, ja?
Genau. Und warum funktioniert die Soap Opera? Weil sie etwas liefern, und zwar in einem ständigen Rhythmus, wo man aus seinem eigenen Alltag einen Anschluss finden kann. Mhm. Und das kann man ja eigentlich bei einer Science-Fiction-Serie so gesehen erstmal schwierig, weil keiner von uns wirklich mit Raumschiffen durch die Gegend fliegt, keiner von uns gegen Außerirdische kämpft, keiner von uns neue Planeten
du entdeckt. Vielleicht nicht.
Aber ja, womit sie es schaffen... Ich darf das nicht verraten, ist das mal. Aber was sie aber schaffen und wie es immer geschafft wird, ist, indem halt, und da komme ich auch wieder auf das Schiff zurück, in diesem kleinen Raum wird immer eine Normalität hergestellt, mit denen wir all was anfangen können.
Absolut.
Ja? Sei es halt, dass es eine Kantine gibt, ja, wo sie sich immer treffen. Es gibt eine Bar. Oder sie trinken auch dort Kaffee. Sie trinken gerne Kaffee und unterhalten sich dann so bei der Kaffeemaschine und dann ist sie mal kaputt und dann ärgern die sich, ja. Dann natürlich so ganz klassische Dinge, wie dass es halt zwischenmenschliche Dinge gibt, wie Verlieben oder sowas. Aber halt, es gibt trotzdem immer wieder diesen Rückdreh auf die Normalität, wo jeder von uns, wirklich jeder von uns einen Anschluss finden kann. Mhm. Auch in den normalen Aktivitäten, was meiner Meinung nach total wichtig ist, damit man sich identifizieren kann, dass es nicht zu abgehoben ist. Man muss quasi sagen, oh Mensch, das ist irgendwie so ein guter Typ, irgendwie der ist mir sympathisch, würde ich mich auch so verhalten und sowas, ne? Oder da, dass ich doch doof verhalten, eigentlich wollte er doch gar nicht und so. Also man muss schon fast so mitgehen, wie man es halt bei einer Soap Opera abends dann irgendwie gute Schiffe, schlechte Schiffe, ja. Also so, das finde ich halt.
I love that. Gute Schiffe, schlechte Schiffe. Muss ich dir zustimmen, letztlich verstärkt wird das Ganze natürlich nochmal dadurch, wenn du guckst, okay, was ist ein Raumschiff überhaupt? Wenn du jetzt nicht gerade von außen die Kamera hast und die siehst, die haben Spaceflight, dann ist es doch eigentlich nur eine Wohnung ohne Fenster, eine WG. Mhm. Ja, es ist eine WG. Die Leute wohnen da, genau wie du sagst, sie trinken Kaffee, sie machen sich was zu essen, irgendeiner macht auf einmal irgendein Grünzeug an die Wand und alle sind total happy, weißt du? Cool, dass du das gemacht hast. Hey, hättest du ja gar nicht machen müssen, ist für die Community und so weiter, ne?
Vielleicht ist es auch gar nicht so ein Zufall, dass halt dass wir uns mehr Science Fiction erzählen, mehr und mehr, wo die Schifffahrt auf der Welt tatsächlich so ein bisschen ihre Romantik verliert. Früher war natürlich ist mir auch nur so eingefallen, aber muss ich so ein bisschen jetzt rumtheoretisieren, aber früher waren ja immer die Seemänner, die großen Geschichten erzählt haben und es war auch so romantisiert auf dem Schiff zusammenleben.
Damals
so
war das halt auch noch das Unbekannte, ne?
Genau. Und natürlich ist das noch, sagen wir mal, bis in die 70er, 80er immer noch auch noch ein, also war das zu Seefahren auch noch ein größeres Ding, also dass da viele Leute noch auf den Schiffen waren. Mittlerweile ist das halt nicht mehr der Fall. Ja, da ist eine sehr kleine Crew auf sehr großen Schiffen. Das ist jetzt auch nicht mehr so besonders romantisch, ja, also damit zu reisen. Und dadurch entstehen natürlich auch nicht mehr die großen Seemannsgeschichten. Wenn man jetzt mal nach Hamburg fährt oder so, dann kann man das ja live betrachten. Hamburg ist jetzt immer noch eine Hafenstadt, aber die Reeperbahn ist jetzt nicht mehr durchzogen mit Seeleuten, die dort halt irgendwie schunkelnd durch die Bars ziehen.
Das ist richtig, aber wenn du zum Beispiel, du hast doch, glaube ich, sogar eine gewisse Affinität zum Wasser, wenn du jetzt mal auf einem Boot unterwegs bist und je kleiner, desto besser eigentlich, die Romantik des Unbekannten und die Romantik insbesondere der ungebändigten Natur und was passiert jetzt und ich kann das nicht alles vorhersehen, es ist completely random und es ist auch ein bisschen gefährlich und wir müssen uns konzentrieren, aber ich kann mich auch mal entspannen und die Sonne scheint.
Absolut.
Das ist doch im Grunde das, was du dann da auch spürst.
Das ist genau das, was ausmacht, ich segel gelegentlich und sowas und da...
Nee, Jochen hat eine Yacht. Können wir es einfach mal sagen. Jochen das hat mit seinem Job als Pumper in Leipzig so viel Geld gemacht auf diesen ganzen Muskelwettbewerben, dass er sich eine Yacht leisten kann. Boah, das ist so geil. Was für ein Charakter wir fiktiv aus dir machen. Die Leute, was die hinterher erwarten, ey. Du auftreten musst, wenn sie dich mal in echt auf einer Bühne sehen, du.
Ja, ja natürlich. Aber weißt du überhaupt, was so ein Liegeplatz kostet für die Rossinante?
Ja, und Stehplatz erst einmal.
Ja. Aber ja, schön wär's. Aber es ist genau das, ja. Und es ist auch genauso, dass halt heute immer noch alle Seeleute, also die Segler, Seeleute, sowas sagen wie, also keiner bezwingt das Meer, ja. Also man versucht halt sozusagen halt nur unverletzt rüber zu kommen, ja. Also es ist halt so genau diese Romantik, die man sagt, okay, man, das All, es ist immer, man fliegt da durch und man weiß gar nicht, was dich erwartet. Aber du versuchst es halt sozusagen mit deiner Crew halt irgendwie da durchzuschaffen.
Ich glaube zum Beispiel, weil du sagst, das All und so, was dich erwartet, ich glaube, das All ist tatsächlich in den Erzählungen natürlich romantisiert, aber das All ist, wird ja auch immer wieder gerne betont und man sagt dann so, ja, aber das ist halt relativ luftleerer Raum, sehr kalt, man stirbt sofort. Mhm. Und klar, du kannst irgendwo rausgucken und es gibt irgendwie eine nette Einstellung in Richtung nächster Stern, nächste Sonne, whatever. Aber eigentlich ist das ganz schön trist und die Abstände sind ziemlich groß. Und wenn wir ehrlich sind, hängst du in der Regel in irgendeinem Teil und der Computer sagt noch so und so viel 100 Tage bis Ziel. Und das ist es, ne? Weswegen in Horrorfilmen ja auch gerne in Space-Horrorfilmen dann gerne die Leute ausrasten und sich irgendwie auseinandernehmen, wie in so einem U-Boot. Eher wie in einem U-Boot, weißt du, was ich meine?
Also, ja. Ne? Ja, das ist auch ein besserer Vergleich, weil also wenn du, sagen wir, in Space aus deinem Schiff aussteigst, ja, es ist eher so vergleichbar, als würdest du halt irgendwie so auf der Erde in 7000 Meter Tiefe aussteigen. Mhm. So, ja, also ist ja halt keine gute Idee. So, lass die Tür zu.
Aber wir nehmen diese Romantik
Und das ist kein schöner Reiseort an sich.
Aber wir nehmen das natürlich mit, wir nehmen das Romantische mit, wir finden es auch cool. Es hat natürlich einen unfassbaren Freiheitsbegriff, ne? Mhm. Weil um dich rum ist nichts, was dich irgendwie definieren würde, ja. Materiell gesehen nicht mal, regeltechnisch und so weiter. Dementsprechend finde ich den Topos. Okay, wir machen hier Wild West und wir bilden das hier ab mit dieser kleinen Community auf diesem Planeten. Finde ich eine gute Sache. Also finde ich, passt sehr, sehr gut. Ist aber, wie gesagt, langsamer vom Erzählstil und muss man abkönnen. Ne? Interessant finde ich, die Community ist natürlich so glücklich darüber, dass das auf Amazon Prime weiterläuft, nachdem man das ja erstmal einstellen wollte. Übrigens vielleicht auch deswegen, weil ich mir vorstellen könnte, dass die gesagt haben, der Stoff ist jetzt nicht der, der sich so anfühlt, als würde es das so weiterdrehen. Das muss man muss den Mut dazu haben, das zu machen. Deswegen sprechen wir ja auch gerade so ein bisschen von mehreren Seiten draufgeschaut. Bei Metacritic, wir haben Metacritic in einer der letzten Sendungen erwähnt. Metacritic, wie viel Prozent hat die Serie bekommen auf dieser Webseite, die dann verschiedene Urteile zusammenfasst? Was würdest du sagen?
Jetzt die neue Staffel?
Die vierte. Vierte Staffel, es gab schon drei, die Leute kennen das schon. Was würdest du sagen?
Also alles zusammengezählt.
Alles so bam, boom, the big one, the big Batzen.
Oh, ich war das letzte Mal so enttäuscht von sozusagen allen Meinungen zusammengezählt, weil es so schrecklich ist, was dann sehr niedriger war, als ich dachte. Deswegen tippe ich mal sowas auf 70 oder so.
70%. Tatsächlich, echter Wert, das, was rausgekommen ist bei Metacritic für Expanse Staffel 4 ist 91%.
Ich verstehe das nicht. Really high.
Wir haben neulich erwähnt.
Ich hätte es ja auch so hoch, aber ich war nur so letztens so enttäuscht, dass es viel niedriger war, deswegen habe ich so tief geschätzt.
Also wir haben ja neulich eine Serie, die wir sehr mögen. Wir haben das nur neulich kurz erwähnt. Wir werden die Serie auch noch besprechen, wenn sie bei uns rauskommt. Ist The Mandalorian, hat 69% gekriegt. Nur mal so im Verhältnis, diese neue Star Wars Serie, die auf Disney Plus kommen wird. Aber da merkt man dann halt auch, ganz ehrlich, diese Bewertungskriterien und das, was da am Ende rauskommt, auf den Quatsch kannst du dich nicht wirklich verlassen. Also wir gucken immer mal, um so ein bisschen so einen Gegencheck zu kriegen, was denken die Leute. Und ich finde es witzig, dass es 91% kriegt, weil wie gesagt, mein Kumpel Thomas sagt so, it's kind of boring. Ne? Also es gibt gemischte Gefühle hinsichtlich Season 4. Was wir aber schon sagen können ist, die Dreharbeiten für Staffel 5 laufen. Und Ende 2020 ist die Schätzung, kommt dann schon die neue Staffel raus.
Krass, ey. So abgefahren, was alles so, wie schnell alles produziert wird.
Ich weiß aber nicht, ey. Ich weiß nicht, ob 2020 der Wunsch ist.
Naja, ist ja egal. Ist trotzdem so schnell, ne? Also, es ist viel und schnell einfach, ja.
Es ist viel und schnell. Ich habe, hatte ich vorhin schon mal irgendwie ein bisschen angesetzt. Ich habe überlegt, was es so für andere große Space Operas gibt, weil wir uns jetzt natürlich nicht nur auf The Expanse beziehen wollen. Und es gibt ein so ein Ding, also sehr kanonisch, möchte ich fast schon sagen, wenn du so guckst, was sind die besten Space Operas aller Zeiten, die 20 besten Space Operas des letzten bla und so weiter, dann findest du immer eine, die entweder auf Platz 1 ist oder 2 oder 3. Und das ist diese neue Serienverfilmung von Battlestar Galactica. Das ist dir bestimmt auch schon mal über den Weg gelaufen, oder?
Ja, ist mir über den Weg gelaufen und ich gebe jetzt gerne hier zu, dass mir da eine ganz große Lücke in meinem Kanon sich auftut. Denn tatsächlich habe ich das nicht geschaut und ich wollte es immer nachschauen. Und man ist ja so verwöhnt, dass es das immer alles eigentlich zum Streamen gibt, aber das gibt es leider nichts, wo zu streamen.
Ach,
man muss das einzeln kaufen und sowas. Und deswegen habe ich das tatsächlich noch nicht geschafft. So, und also weil ich das dann immer gesagt habe, ach, dann warte ich noch ein bisschen, dann wird es schon und dann wollte ich das alles nachholen. Weiß ich nicht, was ich damals gemacht habe. Vielleicht war ich irgendwie gerade mit dem Buch beschäftigt, weiß ich nicht, oder so, warum, das ist so an mir vorbeigelaufen und ich weiß, ich sollte es schauen und so, aber deswegen umso besser, dass du mir jetzt dann vielleicht sagen kannst, warum ist das so eine gute Space-Opera?
Also zum einen möchte ich eine Sache sagen, das merkt ihr ja, ne? Wir sind da ja offen, wenn wir Sachen nicht gesehen haben und das ist was ich euch gegenüber auch nochmal sagen möchte. Ich würde sagen, wir kennen uns mit Science Fiction ganz gut aus. Wir haben viel gelesen, wir haben viel gesehen. Und es ist aber okay, nicht alles gesehen zu haben. Jesus Christ, es gibt so viel Kram. Es gibt so viel Kram. Und wenn einer der großen Science-Fiction-Kenner, wie Jochen Dreyer, zugeben kann, dass er Battlestar Galactica nicht gesehen hat, dann könnt ihr das auch. Okay?
Ich sehe mich nicht mal als der ganz große Kenner, glaube ich.
Ich sehe dich aber als der ganz
große
Kenner.
Ja, aber es gibt immer jemanden, der so viel mehr weiß.
Ja, natürlich.
Bei weitem nicht.
Natürlich. Ne? Natürlich.
Also, wenn man bedenkt.
Es gibt so viele Leute, die uns in die Tasche stecken würden. Das sicherlich. Ich kenne viele Leute, die viel mehr gelesen haben als ich, die dann immer sagen, kennst du das, kennst du das, kennst du das. Ihr schlagt uns total viele coole Sachen immer vor auf Twitter und ich denke immer so, Jesus Christ, geiles Buch, hast du nicht gelesen, musst du wieder auf die Liste packen, hatten wir neulich erst wieder, wir danken euch dafür. Auf der einen Seite danke ich euch, auf der anderen Seite denke ich so, verdammt, jetzt wird die Liste noch länger. Ja. Hilfe, ja. Hilfe. Ne? Aber anyway, also Battlestar Galactica. Battlestar Galactica hatte, ich finde es lustig, weil es ist ja eine Art von Remake, orientiert sich an einer ganz alten Serie, die auch Battlestar Galactica hieß. Mit sehr coolen Uniformen, damals halt so Oldschool-Sci-Fi-TV-Serie halt, ne? Mit den Menschen, die so mit Raumschiffen unterwegs sind und den Zylonen. Ich weiß nicht, ob du damals, hast du die alte Serie noch so ein bisschen, das hat man wahrscheinlich mal im Fernsehen gesehen.
Ich bin natürlich, tatsächlich von der alten Serie habe ich zumindest irgendwie so Bilder im Kopf, aber ich habe mich einfach mal in die Grundstory so eingelesen, das heißt, ich weiß so ein bisschen, worum es sowieso geht. Weiß ich auch nicht. Habe ich das von mir erwartet, dass ich zumindest halt weiß, worum es geht und was die Grundgeschichte ist. Die alten Bilder kenne ich, aber von der neuen, ja gut, Bilder, ja.
Das Coolste war, muss ich sagen, in der alten Serie gab es diese Zylonen auch schon und die waren halt, da waren wir noch im Science-Fiction-Zeitalter, wo man, gerade wenn man eine Serie gemacht hat, man hatte nicht so viel Geld. Das heißt, die Außerirdischen waren halt so Star Wars Stormtrooper-mäßig komplett eingepackt in so Plastikkram. Komplett hochpoliertes Plastik, also es sollte Metall sein, aber es war natürlich Plastik. Die Schauspieler da drin, die armen Schweine, das war wahrscheinlich in dem Plastik schon total warm, aber Metall wird es auf keinen Fall gewesen sein. Und dann hatten die halt so eine Art Visorband in so einem Helm, also der Helm war so ein großer Helm und dann war so ein durchgehendes rotes Band, was immer von rechts nach links so einen Puls geschickt hat. So ein bisschen wie Kit in Knight Rider, so und das Coole war halt, das war der eine große Dreh schon mal, dass in dieser Neuverfilmung war das nicht so offensichtlich. Also es gab halt Zylonen, aber du wusstest nicht, ob das Zylonen sind. Die sahen von außen aus wie Menschen. Das war dir nicht so 100% klar. Und das heißt, jeder konnte ein Zylone sein. Und so, ne? Wenn ich mich jetzt recht erinnere, das ist auch schon lange, lange her. Was für mich aber die Serie ausgemacht hat, deswegen, ich habe vorhin ja viel über politische Systeme und Glaubenssysteme gesprochen, war hochpolitisch. Sie hatte ganz viel innerhalb dieser Flotte, die wir ja da begleiten, hatte sie ganz viel politische Verschiebungen. Wer tritt womit an? In welchem Wahlkampf? Wer geht auf das Thema Religion stärker ein? Ne? Also auch das, was letztlich, wenn du so willst, im Grunde sowas wie so eine kleine mittelalterliche Gesellschaft, wieder so ein, haben wir ja häufiger in der letzten Zeit, ein Game of Thrones Vergleich, wo man auch eine Staffel hatte, wo man merkt, okay, jetzt kommen auf einmal die Jungs, die den Glauben interpretieren, nach vorne und haben total viele Follower und haben die Macht. Du erinnerst dich vielleicht. Sowas gibt es da auch. Sowas war da drin. Und das Coolste war, du bist ja auch jemand, der sehr stark auf Musik reagiert. Das Intro war halt überhaupt nicht Synthie-mäßig, Pseudo-Cyberpunk-ish, 80s-Style, hier so Blade Runner-mäßig, sondern das war so eine Sache mit so Trommeln. Fast so wie so Stammesrhythmen. Und das hat im Grunde eben diesen Punkt schon vorgegeben, dass es um Stämme geht, die durchs All fliegen. Ja? Tribes. Tribes war das große Thema. Und das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich muss dir sagen, das hat so einen Spaß gemacht. Und Starbuck, das war der eine, in der Serie war das ein Typ damals, in der ganz alten Serie, in der neuen war das eine Frau und die war halt Pilotin. Das heißt, wir sind relativ früh auch mit diesem Thema Frauenfigur, eingesetzter statt der Männerfigur, ganz moderner Erzählweise, die Sachen, wer ist der Böse, sind nicht so ganz so klar. Es gibt nicht nur die Zylonen, sondern es gibt auch innerhalb dieser ganzen Gefüge Konflikte, wer kooperiert vielleicht mit wem, welche Menschen sind eigentlich die Böseren als die Zylonen und so. Sehr vielschichtig, sehr geil. Krieg gerade wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Und ich habe mir damals.
Du bist richtig, richtig drin.
Ich bin sorry. Es ist also, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und wenn ich gerade wieder an die Mucke denke, wenn die so, wenn das so kam, weißt du, und denkst so, ja, neue Folge. Und ich weiß, dass ich damals, glaube ich, auch einige Sachen dann wirklich auf DVD noch mir gekauft habe oder so. Das war noch die Zeit. Jesus Christ. Also kann man auf jeden Fall empfehlen, Battlestar Galactica. Und was ich witzig finde, ich habe noch mal ein bisschen recherchiert gehabt, weil ich war der festen Überzeugung, dass eine Figur, die da mitspielt, nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, hieß er Gaius Baltar. Das war so eine ganz linke Wehe, Gaius Baltar. Dass das der gleiche Schauspieler gewesen sei, wie Dr. Bashir aus Star Trek. Ist es aber überhaupt nicht. Die Typen sehen nur unfassbar gleich aus. Der eine ist Alexander Siddig und der andere heißt James Callis. Beide kommen aus London und beide haben ähnliche Gesichtszüge. Dann habe ich das nochmal gegoogelt und dann stand da so, ja, ich falle auch immer drauf rein, aber das sind nicht die gleichen Typen. Das fand ich ganz witzig. Das könnt ihr ja auch mal checken, ob euch es da so, so ähnlich geht. Aber das ist auf jeden Fall für mich so ein prototypisches Ding, wenn es darum geht, Space Opera, man fliegt durchs All, man hat diese verschiedenen Systeme, die dann so lustigerweise im Pseudo-Kleinen, nämlich in so einer Flotte von Raumschiffen aufeinandertreffen, gejagt von den Zylonen. Und ich fand's lustig, dass mir das gefallen hat, weil ich weiß, dass zum Beispiel hier, wie hieß nochmal die Star Trek Staffeln mit der Janeway, mit der Kapitänin, wo die auch nur so durchs All fliegen, wo sie eigentlich immer nur auf dem Rückweg sind.
Voyager.
Ja. Entschuldigung, mir ist was runtergefallen. Hier, Star Trek Voyager. Und ich fand Star Trek Voyager immer aufgrund dieses, wir haben diese eine Richtung, in die wir fliegen, fand ich so ein bisschen boring. Bei Battlestar Galactica ging mir das nicht so. Und deswegen, ich kann es echt nur empfehlen.
Vielleicht schließt das sehr gut an, weil es gibt eine Serie, die ist schon 18 Jahre alt jetzt.
Welche?
Und ist leider nach der ersten Staffel abgesetzt worden. Die wurde damals nach 11 Folgen aus dem Programm genommen, obwohl 14 Folgen produziert worden waren. Das muss man sich mal vorstellen, wie krass die abgesetzt wurde. Mhm. Da sind sie auch zumindest in der Vorgeschichte nur in eine Richtung geflogen, bis die Menschheit ein neues Sternsystem gefunden hat, in dem sie sich niedergelassen hat. Die Rede ist von Firefly, der Output der Serenity. Und das ist eine Serie gewesen, die kam 2002 bei Fox in das Fernsehgerät. Wie ich schon gerade sagte, wurde dann nach 11 Folgen abgesetzt, 14 Folgen waren produziert. Und dann wurden die DVDs sehr gut verkauft und dann gab es noch einen Film, der kam 2005 in die Kino, Serenity, Flucht in neue Welten. Und dann muss man überlegen, 4 Jahre hat es gedauert, dann kam die deutsche Erstausstrahlung bei Super RTL, 2009. So, und dann hat er auch so ein bisschen auch erst eigentlich Bekanntheit hier erreicht, aber es hat nie gereicht, um, naja, vielleicht damals hat er noch nicht vielleicht genug Kohle gehabt oder so, Jeff Bezos oder sonst wen darauf zu bringen, das wird nochmal aufgegriffen, denn ich fand das großartig. Das ist für mich eine der, auch zu der Zeit, als sie rauskam, war das eine Serie, die einfach nochmal Science Fiction wieder mal neu angepackt hat. Und es ist auch hier total im Western-Style.
Es kommt eine Raumschiff-Crew drin vor. Da hast du doch sofort kleine Sternchen in den Augen.
Natürlich. Und ich bin auch immer wieder, wenn mich jemand fragt, welches Raumschiff mag ich besonders gerne, dann sage ich immer die Serenity und zwar wegen der Bordausstattung. Ich habe das auch schon mal hier im Podcast in irgendeiner Folge gesagt, weil das so gemütlich eingerichtet war. Die haben ein Sofa stehen, die haben so einen großen Holztisch da stehen, wo sie immer zum Essen zusammenkommen. Ja, also es hat auch so ein Landhausstil, so ein bisschen. Also der in so einem Raumschiff.
Western-Raumschiff,
also so eine Gemütlichkeit, ja, ein Western-Raumschiff.
German-Gemütlichkeit im Western-Raumschiff.
Ja, und die Crew war super und es hat Humor mitgebracht. Es hat dann eine neue Geschichte gebracht. Es hat nicht irgendwie so Welterklärer-Science-Fiction irgendwie gehabt, so das große Ganze, sondern es wollte irgendwie einfach auch mal wieder so die kleinen ja, also die Misfits zeigen, ja, die halt rumreisen und sich gerade so durchschlagen und die aber halt trotzdem versuchen, immer das Richtige zu machen, obwohl sie eigentlich immer um ihr eigenes Überleben kämpfen. Das war alles richtig. Wenn ihr mal einfach sagen wollt, ey, ich guck mal wieder ältere, also die Firefly bekommt man, glaube ich, bei Netflix oder Amazon oder so, da findest du das alles. Es lohnt sich so sehr, sich nochmal Firefly anzuschauen. Das ist meiner Meinung nach eine sehr gelungene Space Opera, die es verdient hätte, viel, viel länger noch erzählt zu werden, die aber irgendwie in dem damaligen Zeitalter, wir müssen darüber reden, das war das Zeitalter von Buffy und Angel, ja, das war so die Zeit.
Ja, vor allem war das auch der Macher von Buffy und Angel, ne?
Ja, richtig.
Also der Regisseur, das ist mal was ich an der Stelle sagen muss. Ja, Joss Whedon, ja, der große, große Held der Serienerzählung, hat Firefly gemacht und keiner hat es verstanden. Es war offensichtlich zu früh. Oder vielleicht war es gerade vorbei mit dem 90er-Jahre-Humor und diesem Style, der jetzt gerade wiederkommt, weil Tatsache ist, er hat Buffy gemacht. Buffy, eine der großartigsten Serien ever. Wir sind jetzt hier ein Science-Fiction-Podcast, wir sagen jetzt nichts über Im Bann der Dämonen, aber Buffy the Vampire Slayer, Jesus Christ, war die gut. Im Original, ja? Ihr müsst im Original gucken, die Dialoge. Also Zucker, ja? Jesus.
Genau, ich glaube, das ist halt das, was wir in Deutschland erst sehr viel später mitbekommen haben, wie stark die eigentlich war, weil die deutsche Übersetzung da doch einige Dialoge, ja, weiß ich nicht, warum das immer so ist. Es ist schwierig, aber warum es oft so eine gewisse Albernheit oder die Ernsthaftigkeit so ein bisschen verliert, sagen wir es so rum, eher nicht albern wird, sondern ein bisschen Ernsthaftigkeit verliert, die manche Dialoge vorher haben und dann insgesamt so ein bisschen die Charaktere sich so ein bisschen anders darstellen. So.
Ja. Ja, also Joss Whedon hat ja hinterher auch nochmal richtig Erfolg gehabt. Er hat The Avengers gemacht für Marvel. Avengers Age of Ultron hat er auch noch gemacht. Ich habe hier nur nochmal so eine Liste aufgemacht, wo der als Drehbuchautor auch noch mitgearbeitet hat. Super coole Sachen dabei. Unter anderem.
Und ich muss sagen, wenn man jetzt mal irgendwie in die Marvel-Sachen reinguckt, da gibt es ja auch immer diesen Humor, nicht durchgängig natürlich, aber es gibt immer, es ist ganz wichtig für Marvel, da einen Humor drin zu haben, ganz bestimmten Marvel, Avengers, Iron Man Humor, und dieser Humor findet sich bei Joss Whedon durchgängig und der ist auch bei der Firefly, also von daher durfte er eigentlich das, was er gerne macht, später nochmal halt richtig machen, aber vielleicht, ich weiß nicht warum, schwer zu sagen, was damals nicht richtig war oder funktioniert hat, aber ja, vielleicht zu früh, vielleicht nicht richtige Zeit, funktioniert heute noch sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Also Firefly, der Film, den habe ich dann auch nochmal gesehen. Die Serie habe ich, glaube ich, so ein bisschen verpasst. Shame on me, aber da werde ich auch nochmal reingucken. Und den Film habe ich auf jeden Fall gesehen. Das hat mir gut gefallen. Und der Hauptdarsteller von Firefly, vielleicht jetzt nochmal, kann ich ganz krude Connection jetzt noch aufmachen?
Ja, bitte.
Ja, also.
Ja, ist richtig gut.
Ich muss aber eben nochmal nachgucken für diese krude Connection, wenn du erlaubst. Genau, pass auf. Also, die Hauptrolle in Firefly und auch diesem Serenity-Film spielt ja Nathan Fillion. Das ist der Captain, ja? Der so ein bisschen, ne, immer so einen coolen Spruch, ein bisschen so Pseudo-Indiana Jones-Charakter-mäßig auch immer gewesen ist, wenn ich so sagen darf, ja? Und das Lustige ist, es gibt ja momentan den Versuch, von dem Computerspiel Uncharted einen Film zu machen, wo sie sich ein bisschen schwer tun, weil da irgendwie immer die Regisseure wechseln oder so. Und es gab aber schon einen Fanfilm zu Uncharted mit niemand, also ich meine Fanfilm, okay? Also privates Projekt, jemand sagt, ich mache einen Film zu dem Computerspiel Uncharted, was so ein bisschen eben ist wie Modern Indiana Jones. Und wer spielt in diesem Fanfilm, von ganz kurzes Ding, die Hauptrolle? Nathan Fillion. Okay? Und deswegen haben alle gesagt, der ist so super, der muss auf jeden Fall den Typen spielen. Was wahrscheinlich nicht passiert. Aber anyway, das wollte ich dir nur gesagt haben. Das ist meine Verbindung, die ich zu Nathan Fillion habe.
Sag ich dir, ich kann es nicht lassen. Ich kannte auch nicht alles, aber ich habe, während du das erzählt hast und ich gedacht, krude Verbindung, da war doch was, musste ich nochmal schnell auf den Trivia-Teil von Serenity gehen.
Jetzt kommt's.
Und es gibt nichts Besseres, als sich den Trivia-Teil durchzulesen bei Serenity. Also, pass auf, nur so ein, zwei Dinge. Beim Pilotfilm auf dem Monitor des Flakgeschützes, mit dem Reynolds schießt, der ist jetzt egal was, da ist das Logo von Weiland Yutani zu sehen.
Nein!
Ja, ja, genau. Im Pilotfilm außerdem.
Warte, können wir kurz sagen, dass Weyland Yutani ist aus Alien.
Aus der Alien-Reihe, ja, okay, genau. Ja. Auch so ein bisschen, übrigens, Weyland Yutani, wir lieben das so sehr, weil das auch so ein bisschen diese ganzen Alien- und Science-Fiction-Konzerne ein bisschen unsere Inspiration war für Future Limited.
Ja, wir möchten eigentlich gesponsert werden von Weyland Yutani, die es natürlich ganz nicht genau, gibt. Ja. Es gibt, lustigerweise gibt es im Netz super viele so Seiten, wo Typen sich die Logos für so Kappen oder für T-Shirts nachmachen, um dann Weyland Yutani angestellten T-Shirts zu tragen und sowas. Dafür liebe ich Nerds und Geeks, das ist mega.
Ja, ja, genau. Und genau das ist halt, das hat Joss Whedon total hier bewiesen, dass er so einer ist, weil auch beim Pilotfilm zum Beispiel im Hintergrund einfach mal so ein Shuttle der Lambda-Klasse aus Star Wars startet, ja. Also, ja, es sind ständig solche Sachen drin. Dann in einer Folge trägt einer eine Polizeijacke von Rheinland-Pfalz mit Aufnäher und Abzeichen auf den Schultern. Also, es ist so viel lustiger hier. Folge 11, Antiquitätenraub, sieht man für kurze Zeit Windows 2000 auf dem Bildschirm eines Müllcontainers. Nur die ganze Zeit nur so lustiger Kram eingebaut. Also, und das finde ich ja so, das mag ich ja so gerne, ja. Also, dass manchmal so eine Serie so voll mit Easter Eggs ist. So irgendwie. Und das ist, auch das macht für mich tatsächlich irgendwie so eine Space Opera auf im Sinne von, dass man immer wieder Lust hat, was Neues zu entdecken. Und sich immer fragt, was haben sie sich denn jetzt wieder ausgedacht? Wo ist, die gucke ich noch zweimal, weißt du, die gucke ich so noch mit einer Wiederholung, wie die Leute, die, weiß ich nicht warum, alle so verrückt sind nach Friends, die halt alle mitsprechen können, weil sie immer wieder halt das gerne halt anschauen, weil sie immer noch denken, ach ja, den Witz, den fand ich so toll oder so, ne? Also, und hier ist es auch so voll mit Entdeckungen, ja? Also, was sich lohnt, nochmal anzuschauen. Das ist für mich so die kleinen Gags nebenbei, dass auch das ist für mich dann eine Sache, wo ich mich dann identifiziere mit so einer Crew oder beziehungsweise auch mit einfach der ganzen Erzählung, mit der ganzen Staffel. So.
Ich glaube, dass der Humor auch wieder da ist, diese Art und Weise zu erzählen wieder da ist. Wir werden ja irgendwann später nochmal auf The Mandalorian eingehen, wenn die Serie hier gestartet ist in Deutschland. Und auch da kann man sehen, dass wieder eine andere Art von Erzählstil zurück ist. Anders als dieser schnelle, super krass geschnittene In-Your-Face erzählst, die man lässt sich wieder mehr Zeit, Episoden sind abgeschlossen, zum Teil zumindest und so. Ist ganz interessant. Und eben der Humor ist auch nochmal ein anderer. Ganz witzig, dass das so eine Renaissance feiert. Ich habe gerade nochmal kurz nachgeguckt, nur für alle, die sich tatsächlich für Uncharted interessieren, für das Projekt, diese Verfilmung. Ich weiß, es ist eher so abenteuerfilmmäßig und Computerspieler-Shit, aber ich fand die Story so witzig, deswegen wollte ich sie noch erzählen, dass das Projekt schon so lange durch die Gegend geistert. Irgendwie momentan steht hier bei IMDb Release-Date geplant, das ist 2021, ja. Es geistert schon so lange durch die Gegend, dass man Mark Wahlberg erst für die Hauptrolle gecastet hatte und mittlerweile ist er so alt geworden, dass er, glaube ich, nur noch den Mentor oder den Vater spielen wird. Also, und Tom Holland soll, das ist, glaube ich, das Letzte, was man gehört hat, die Hauptrolle spielen. Kann sein, dass sich das schon wieder verändert hat, ne? Also haut mir das jetzt bitte nicht um die Ohren, wenn ihr noch mehr Wissen darüber habt, könnt ihr uns gerne twittern, aber das ist das Letzte, was ich gehört habe. Wahrscheinlich hat sich das schon wieder dreimal geändert. Aber ich finde es witzig, dass der gleiche Schauspieler dann von einer Rolle zur nächsten rübergereicht wird. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Und da dachte ich so, oh Mann, ey, hoffentlich wird daraus noch ein guter Film. So. Aber naja, Nathan Fillion hätte es eigentlich werden müssen. That's what we all agree about.
Das ist richtig.
Ja, 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 ja.
Wie kommen wir jetzt vielleicht, also jetzt haben wir so einige Sachen genannt, was eine gute Space Opera ausmacht, für uns ausmacht, aber naja, auch insgesamt ausmacht, kann man ja auch, also es gibt ja auch nochmal halt Dinge, die immer absehbar sind, Schiff, Team, Weiten, Welten, Humor, Herausforderungen,
Drama, Liebe, Hass, Familie, das also ja, um die Soap.
Aber Identifizierung, kleine Dinge auch.
Yes,
ne?
Kleine und großen, yes.
So.
In Nutsche, sage ich nur, um mal was Lateinisches einzuwerfen.
In
Nutsche.
Sehr schön.
Ja. In Nutsche.
Das sage ich jetzt auch demnächst irgendwann mal und weiß überhaupt nicht genau, was es bedeutet.
Ja, das ist wieder dein großer...
Das ist Latein. Das ist das, was ich gelernt habe in der Schule. Latein ist, dass irgendjemand sagt das und man sagt,
Quod erat
demonstrandum. Ich habe das Nicken gelernt.
Ja. Das ist wieder dein Moment vor der haben wir ja neulich da schon mal drüber gesprochen, vor den Studenten. Du drehst dich langsam um, du machst die Lesebrille runter und sagst einfach nur in Nutsche. Und alle so, dann schreiben die das.
Ja. Dann schreiben die das auf. Ja. Dann sage ich, war überhaupt nicht prüfungsrelevant.
Ja. Dann bist du
ja, aber
cooler,
mit all dem, was wir gerade zusammengefasst haben, muss ich jetzt wirklich mal, und man könnte jetzt natürlich sagen, ah, wir nennen jetzt irgendwie Star Trek, oder wir nennen jetzt, und wir nehmen das hier gerade auf und können Star Trek Picard noch nicht mit reinnehmen, tatsächlich, weil wir es noch nicht geschaut haben, weil wir das auch in Ruhe besprechen werden als Einzelfolge.
Yes.
Aber Star Trek insgesamt könnte man natürlich jetzt sagen, gut.
Ja, gut, die haben so einen riesen Kanon. Ja, auf jeden Fall.
Genau, wir könnten auch Star Wars jetzt mal besprechen, aber ich würde jetzt ganz gerne als ein gelungenes Beispiel.
Ja, bin ich gespannt.
Sie Orville nennen.
Ah, ja. Ja, ja. Finde ich gut.
Das ist nämlich für mich, dass es alles hat. Also klar, es hat ein Schiff. Es ist quasi, also wer Sie Orville nicht kennt, es ist eine Serie von dem Komiker und Regisseur.
Ich glaube, es heißt Regisseur.
Regisseur,
ja.
Seth MacFarlane, ins Leben gerufen. Sie ist 2017 erst veröffentlicht worden und es ist, wenn man so will, am ehesten zu vergleichen tatsächlich mit Star Trek. Ja? Also es ist ein Enterprise-ähnliches Raumschiff und es ist eine ähnliche Crew und auch die Uniformen sehen ähnlich aus. Es ist so ein bisschen fast, es wirkt wie eine Persiflage
ja.
auf Star Trek.
Ja, aber ich sage mal so.
Möchtest du übernehmen?
Ja, ich wollte nur kurz sagen, es hat, und das hat mich auch abgeschreckt ursprünglich, es hat sich am Anfang verkauft als eben eine Persiflage auf Star Trek. Es ist aber so viel mehr.
Genau. Es ist halt total was Eigenes. Vielleicht sollte es das auch mal sein, aber sie haben sich so viel Mühe gegeben in der Art, wie sie diese Crew und wie sie dieses Schiff beschreiben und wie sie ihre Abenteuer beschreiben im All. Und ich finde, sie haben halt dieses Kunststück geschafft, was ich ja eben auch erwähnt habe, was ich bei der Serenity so gerne mochte. Und zwar, dass sie das ganz Große gemacht haben, das große Raumschiff, mit dem sie das große, weite Weltall erkennen und sie haben auch immer erforschen und sie haben auch immer tolle Abenteuer. Aber dann treffen sich die Leute halt und erzählen da ihre Geschichte weiter, was auch eine gewisse Komik hat. Aber wenn sie, also der eine geht zum Klo und dann treffen sie sich auf dem Flur. Und das ist aber dann nicht unwichtig. Und das ist so ein bisschen albern erst, wenn man denkt, naja, klar, treffen sich, haha, der geht aufs Klo und dann treffen die sich oder so. Aber ist überhaupt nicht albern, weil ist halt so, ja. Und trotzdem wird ja dadurch auch die Geschichte weitererzählt, ja. Also, und es ist auch trotzdem hat es ganz viel Humor. Ich kann das jetzt nicht so zusammenfassen, weil es ist längst die zweite Staffel auch schon durch, die dritte kommt dieses Jahr. Es ist viel passiert. Aber The Orville ist ein gutes Beispiel für eine unglaublich gut gelungenes, wollte schon Soap Opera sagen, Space Opera. Nicht nur, weil tatsächlich die Hauptprotagonisten, der Kapitän und der erste Offizier, geschiedene Eheleute sind. Also, ja, was
auch Soap ungefähr in jeder Folge
Thema ist.
Jesus.
Ja. Aber, und auch das könnte halt total albern sein, aber ist es nicht. Selbst das kriegen sie hin, dass irgendwie auch so mit einer gewissen Ernsthaftigkeit Beziehungen zu diskutieren. Das ist, ich bin wirklich da begeistert, dass ich denke, das ist, das ist eine der wirklich gelungensten Space Operas der letzten Jahre.
Ja, ich find's total toll. Ich muss sagen, wir sind da ja darauf gestoßen, weil auch ein Hörer von uns, Christoph, ne? Wir winken.
Christoph,
nur den Vornamen, er weiß, wer er ist. Wir sagen jetzt keinen Nachnamen. Christoph hat gesagt, ihr müsst euch das angucken. Wir haben gesagt, ja, okay, wir gucken uns das irgendwann mal an und so. Ne? Dann kommt es auf die Liste und da muss man sich natürlich dazu durchringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, er hatte recht, weil er das auch alles schon mal gesagt hatte. Und was diese Serie hat, ist, sie hat unfassbar viel Herz. Und du hast wirklich Momente, wo du so denkst, Wahnsinn, wie die schaffen von, gerade war es noch albern und witzig zu, oh, jetzt ist es tragisch und real. Und das machen sie auf eine Art und Weise, dass sie es teilweise, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, besser machen als die Hauptserie. Besser zum Beispiel auch mit Leichtigkeit machen als die neue Serie Discovery von Star Trek.
Leichtigkeit.
Und da sind Sachen dabei, wie zum Beispiel, okay, nur mal als Beispiel jetzt, ja, also wir wollen euch jetzt nicht tausend Sachen spoilern, guckt euch das an, wenn ihr Bock habt. Aber es gibt ja zum Beispiel im Star Trek-Universum die oberste Direktive. Die oberste Direktive sagt, bei einer Pre-Warp-Zivilisation, also wenn die noch nicht diese Geschwindigkeit mit ihren Raumschiffen erreicht haben und durchs Weltall reisen können, so wie wir, dann kontaktieren wir die nicht, um die nicht zu manipulieren und damit wir nicht irgendwie wie die super großen Götter rüberkommen und dann irgendwie alles verändern da mit unserem Auftritt. Wir warten, bis die soweit sind. Das ist die oberste Direktive, letztlich auch bei Star Trek. Und die hat auch immer mal zu Schwierigkeiten geführt bei Star Trek. Lustigerweise die neueren Star Trek Filme. Da gibt es einen, das fängt das so an, wo die irgendwie sowas aus einem Tempel stehlen und dann mit dem Raumschiff abhauen und die diese relativ einfache Zivilisation ist dann so, die beten dann dieses Raumschiff an, alle so, shit. Ne, so ein komischer Moment sozusagen im klassischen Star Trek. Aber in dieser Serie The Orville wird das komplett durchdekliniert. Was passiert, wenn das so passiert? Ja. Wow. Und das war so gut gemacht, dass ich so dachte, okay, das ist einfach mal unfassbar konsequent. Und das war dann auch nicht mehr lustig oder sowas, sondern das war einfach richtig, richtig, richtig gut.
Ja, ich fand auch in Staffel 1 besonders gut erzählt. Es gibt eine Spezies, die, das klingt mal so komisch, wenn Spezies sagt, die heißen Moklaner und Moklans. Und die sind am ehesten jetzt so ein bisschen mit, vom Äußeren ein bisschen wie mit den Klingonen zu vergleichen. Sind sehr große, kräftige, humanoide Wesen. Und sie bestehen, das ist auch sehr lustig eigentlich, ist eine kriegerische Spezies, die nur aus Männern besteht. Ja? Also es gibt nur Männer auf diesem Planeten. Sie pflanzen sich durch über Eier fort und alle 75 Jahre so ungefähr wird so ein weibliches Neugeborenes geboren und das wird dann aber halt umoperiert. Und das passiert dann den zwei Moklans auf dem Schiff, auf The Orville.
Auch und, die Nummer mit dem Ei ist schon wieder so lustig und auch nicht lustig zugleich. Also
genau, lustig und nicht lustig zugleich. Ja, genau. Und dann dann möchte halt der eine Vater möchte halt, dass es nicht umoperiert wird, sondern möchte, dass es eine Frau bleibt und der andere möchte, dass die Tradition gewahrt wird. Und dann gibt es da auch einen Gerichtsprozess auf dem Planeten und das ist alles nicht witzig in dem Moment. Das ist ganz ernst gemeint. Das ist ernst besprochen und da werden ganz wichtige Themen besprochen und gleichzeitig schaffen sie es immer wieder, den Humor nicht zu verlieren dabei, wodurch diese Ernsthaftigkeit nicht so, wir erzählen euch jetzt die Moral der Geschichte rüberkommt, sondern es ist, da ist Leichtigkeit das Wichtigste, finde ich, zu sagen, dass man halt mit Leichtigkeit dem folgen kann irgendwie und dann halt auch das vielleicht mehr an sich ranlässt, was vielleicht die ganz große Kunst von Humor ist, dass man halt so etwas vermittelt, irgendwie auch so eine Moral vermittelt, ohne mit der Moralkeule zu kommen, denn Moralkeulen sind an sich überhaupt nie lustig. So, das finde ich großartig.
Das also, haben sie toll gemacht. War,
sehr, sehr überrascht, positiv sehr überrascht, wie gut erzählt wird, deswegen großartige Crew, passiert auch, haben auch eine schöne Kantine, und die treffen sie auch manchmal halt schön einfach nur so, wenn jemand weggeht, in Rente geht, dann stehen die zusammen, dann gibt es einen Empfang, dann wird gegessen und so. So ganz normal und einer macht immer so ein bisschen Quatsch, und ärgern sich gegenseitig und sowas. Und also all diese ganzen Kleinigkeiten, die da passieren und das ist wirklich, das macht richtig Spaß. Also The Orville ist ein gutes Beispiel dafür, was eine Soap Opera können muss, damit es eine gute Space Opera ist.
Space Opera. Und die wird übrigens auch wieder verlängert. Dritte Staffel kommt, nicht mehr auf Fox, sondern auf Hulu. Das heißt, Ende 2020 ist momentan so weiches Arrival-Date, wird die dritte Staffel von dieser Serie dann kommen. Und eine Sache würde ich gerne noch erzählen, wo wir gerade schon mal dabei sind, nämlich, was mir eingefallen ist wegen The Orville, ist ein Film und es ist eine Persiflage, auch auf Star Trek eigentlich, nämlich Galaxy Quest. Galaxy Quest ist ein eigentlich ein Tragikomödie, wenn man so will, weil es geht um die Darsteller von Star Trek, fiktiverweise. Und diese Darsteller haben alle überhaupt keinen Bock mehr darauf, müssen immer auf irgendwelchen Conventions auftreten. Und das Lustige ist aber, dass quasi die Serie ja wie alles andere auch von diesem Planeten ins All ausgestrahlt wird. Und Außerirdische, die ein Problem mit anderen gefährlichen Außerirdischen haben, sehen diese Serie und denken, es ist echt. Und kommen halt zur Erde, weil sie denken, hier sind diese Superhelden, die mit ihrem Raumschiff alles platt machen können. Und die werden das auf jeden Fall schaffen. Also eine unheimlich gutgläubige Alien-Spezies und diese Schauspieler. Und das Ding ist, das ist eine der rührendsten Geschichten ever. Und es gibt jetzt, und deswegen empfehle ich das an dieser Stelle nochmal, der Film ist gut, Galaxy Quest ist super gut.
Und es gibt eine Dokumentation und die ist neu. Die heißt Never Surrender, orientiert an so einem Spruch aus dem Film. Und ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Oh Gott, shit. Wo die Macher des Films, inklusive Sigourney Weaver, die auch eine Rolle spielt in dieser Komödie, alle sich dazu äußern und auch eben die Fans, warum sie diesen Film so lieben und warum dieser Film so großartig war. Und das ist das Tolle daran, ich sage das nur an der Stelle mal kurz, dass das der Film ist, der und das ist für uns ja auch total wichtig, der sozusagen diesen Status von Science Fiction, von Pulp, von Schund, von das ist irgendwas, was ich, was das Dreck, das guckt man sich nicht an, das liest man sich nicht durch und so weiter, erhoben hat zu etwas, weil das spielt in dem Film eine Rolle, zu etwas, das Fans und ihr Fantum und das Verrücktsein nach Science Fiction zu etwas ganz Wichtigem und ja, Legitimem erhoben haben. Also Science Fiction, Fantum spielt in dem Film eine große Rolle und wird gefeiert und nicht verachtet. Und es gab in dieser Dokumentation gab es irgendwie eine Szene, die gezeigt wurde, wo William Shatner, ich glaube, bei Saturday Night Live auftritt und dann zu irgendwelchen Fans sagt, get alive, ne? Ist es nicht real? Jetzt macht endlich mal jetzt bitte normales Leben jetzt so. Und das war so der Habitus, den eben William Shatner, der in der alten Star Trek Serie, in der Ursprungs Star Trek Serie den Captain gespielt hat, hatte sozusagen so eine abwertende Sicht auf die Fans der Serie, in der er mitgespielt hat. Und der Film hat das so ein bisschen umgedreht. Und ihr merkt, ich bin so ganz gerührt, ja. Wenn ihr diese Serie guckt, das ist so toll. Wenn Sigourney Weaver, die eine Wahnsinns-Schauspielerin ist, die auch in Filmen wie Alien eben mitgespielt hat, wenn die darüber erzählt, wie diese Crew das selber geliebt hat, ja, und wie viel Herzblut da reingeflossen ist. Wow, und da sind so tolle Figuren drin. Deswegen, ich kann es immer nur wieder empfehlen. Guckt euch Galaxy Quest an und guckt euch diese Doku an. Und das im Vergleich jetzt auch mit Orville, wie Humor und ironischer Umgang gleichzeitig eine philosophische Tiefe erzeugen können, die über das hinausgeht, was man vielleicht so hat, wenn man ganz ernsthaft an Dinge herangeht. Das ist das, was wir euch auf jeden Fall in diesem Podcast auch mitgeben können. Das ist ein Erkenntnis.
Oder? Es ist doch der Wahnsinn, wenn man bedenkt, was die, will ich jetzt gar nicht lange ausführen, aber die klassische Komödie, ja, woher ja nur das Wort Komödie kommt und Comedy und so, ist ja auch ein Drama gewesen, ja. Ein Drama, das halt zwar eine unterhaltsame Stimmung hatte, aber kritische Zwecke hatte, ja. So. Mhm. Ja, also, und da findet sich das ja komplett wieder, dieses Muster. Und ich finde das immer noch eine der besten Möglichkeiten, auch komplizierte Inhalte, komplizierte moralische Probleme auch zu vermitteln. Und gerade dann in diesem Kontext Science Fiction, in dem Kontext, wir nehmen jetzt anstatt, sagen wir mal, andere menschliche Kulturen auf der Erde, nehmen wir eine andere Kultur von einem anderen Planeten, ja, und sagen dann, die sind anders und erstmal gibt es einen Clash und dann finden wir aber Gemeinsamkeiten und finden eigentlich, dass wir uns auf Werte gemeinsam doch alle zusammenfinden und dass wir ganz unterschiedlich sind. Das ist ja eigentlich so ein großer Überbau bei fast allen diesen Dingen und dafür finde ich, ist einfach die Science Fiction so unglaublich gut geeignet, weil es immer alles so weit entfernt ist und doch wieder so nah dran ist.
Ja.
Und so. Und da gehen sie, ohne jetzt da so total irgendwie in die Literaturwissenschaft abzugleiten, aber da, weißt du, da ist die Science Fiction einfach in der besten Tradition, wie der Mensch sich schon immer Geschichten erzählt und warum er sich Geschichten erzählt. Er erzählt sich ja nicht nur Geschichten, um sich zu unterhalten, sondern um halt auch gewisse Dinge weiter zu erzählen, weiterzugeben, zu vertiefen oder zu diskutieren. Ja, und fast alle Beispiele von denen, die wir hatten, von Expanse über Firefly oder The Orville oder auch Galaxy Quest, machen das ja.
Ja, ne? Und vor allen Dingen, was ich gut finde, und das macht auch natürlich gute Geschichten aus, jetzt nicht unbedingt gute Space Operas, aber die Konflikte sind jetzt nicht nur angelegt in Konflikten, die sich zwischen verschiedenen Crew-Members oder verschiedenen Spezies abspielen, sondern auch in den Figuren selbst. Die Figuren selber, und das macht für mich einen guten Roman oder einen guten Film oder eine gute Serie aus, die Figuren selber haben einen Konflikt, den sie lösen müssen und den sie im Laufe dieser Serie auf verschiedenen Ebenen vielleicht sogar ausagieren. Und deswegen, um vielleicht nochmal ganz kurz auf Galaxy Quest hinzuweisen, wo wir gerade waren.
Ja,
da gab es die Entscheidung damals, ich habe mir diese Dokumentation hier angeguckt, wen nehmen wir als Hauptdarsteller, wen nehmen wir als Captain? Und sie haben am Ende genommen Tim Allen, den Komiker. Und es war eine Entscheidung, wo nicht alle glücklich mit waren, weil sie haben gedacht, okay, kann der das überhaupt, kann der diese Tiefe darstellen, kann der das, kriegt der das hin? Und das Witzige war, der Typ, der ihm an der Seite steht, sozusagen seine Nummer 1, wurde verkörpert durch Alan Rickman, den Theaterschauspieler, der gestorben ist vor gar nicht so langer Zeit, den ich total gerne habe, den ich toll fand, auch in der hat in so tollen Filmen mitgespielt. 4 Hochzeiten und ein Todesfall war das. Nee, Quatsch, nee. Wie hieß der nochmal hier mit Tatsächlich Liebe hat er mitgespielt. Oder in Die Hard 1 hat er den Bösewicht gespielt. Also der Typ, unglaublicher Schauspieler. Und das Witzige ist, dass er in dieser Serie auch spielt, einen so ein bisschen wie Sir Patrick Stewart, einen Theaterschauspieler, also einen wirklichen britischen großen Theaterschauspieler. Und er sagt dann in der Serie immer so, ich hätte so viele gute Sachen machen können. Man hat mir das und das angeboten. Warum muss ich jetzt hier auf einer Convention immer wieder den gleichen Satz sagen? Und alle zwingen ihn immer, diesen Kernsatz zu sagen, den sein Charakter sagt, nämlich immer bei Graptas Hammer. Und dann sagt er immer so, don't make me say it, don't make me say it. Und dann immer, say it, say it. Und dann sagt er immer, bei Graf, das haben wir alle rasten aus. Und das ist toll gemacht, das in dem Film, ich will gar nichts verraten, aber da sind so schöne Momente drin. Und das Ding ist, dass Alan Rickman natürlich generell eine Persönlichkeit gewesen ist, die dann auch immer gedacht hat, so, Jesus Christ. Tim Allen kam immer aufs Set und hat Scherze gemacht und hat Quatsch gemacht und hat Leute geknufft und was weiß ich was wie wo. Und er war immer total konzentriert und in der Rolle und fand das natürlich ein bisschen erbärmlich, dass Tim Allen immer so einen Quatsch macht. Und dann merkst du aber, wie die anderen darüber erzählen, dass die beiden sich eigentlich total gemocht haben. Dann werden so Fotos eingeblendet, wo die sich gegenseitig, wo die sich beide kaputt lachen und so. Und du merkst, wie unterhalb der Geschichte, die erzählt wird, ja nochmal Menschen stecken, die verschiedene Schauspieler sind, die sich auch wieder kennengelernt haben, die auch verschieden waren und so. Weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will? Das war so, wow. Und deswegen Tränen in den Augen angesichts dieser Dokumentation. Und ich fake die nicht für Audio. Wow. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, Galaxy Quest haben viele gesehen, weil den kann man so gut weggucken. Der läuft auch immer gerne mal wieder im Fernsehen. Der ist so schön selbsterklärend. Aber diese Doku, super gut. Und übrigens witzig, Sam Rockwell spielt mit, der ein total bekannter Schauspieler mittlerweile ist. Der war da so ein random Guy. Und hat den total cool gespielt. Der war eine totale Entdeckung. Und weißt du, wer auch mitspielt, ist Justin Long. Das wird jetzt überhaupt nichts sagen. Aber Justin Nein. Long ist der Typ, der in dieser Apple versus PC-Reklame immer den Apple gespielt hat.
Hm. Erinnerst du dich? Ja, es ist ja. Es ist immer ganz interessant, wo sich immer alle Menschen so wiederfinden. Ja.
Ist das geil.
Die so beruflich vor Kamera stehen.
Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Also ja. ganz toll. Ergreifende Doku insbesondere auch nochmal. Und übrigens ein Film aus dem Jahr schon 1999, also ja, so verrückt. Früh waren
1999.
Yes. Ja. Yes. Ja. Und Space Opera technisch auch wahnsinnig viele Ebenen für einen Film. Also das muss man auch nochmal sagen. Es war keine Serie, in der man das alles untergebracht hätte. Es war alles in einem Film.
Ich finde, wir sollten jetzt nicht unbedingt nochmal zusammenfassen, was wir jetzt, weil wir ja so ganz mit viel Emotion, finde ich, halt eigentlich beschrieben haben, was für uns eine gute Space Opera ist. Aber halt auch versucht haben, es irgendwie zu belegen anhand knallharter Fakten.
Ja, wie wir so sind. Wir haben uns mindestens zweimal selber so gefühlt, als würden wir in der Uni vor.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Seminar voll bis oben hin auf den Treppenstufen sitzen sie im Hörsaal.
Absolut. Können Sie lauter sprechen? Ich versuche das aufzunehmen. Ja.
Ja.
This kind of, ja.
Oh, ist das schön, oder? Eine Vorlesung über Space Operas.
Nee, sag das nicht so laut.
20. und 21. Jahrhundert.
Ja, und dann werden wir irgendwann gefragt. Hab ich dir, das habe ich bestimmt schon mal gesagt.
Ich würde unglaublich gerne mit dir zusammen so eine Vorlesungsreihe halten.
Ich auch.
An der Universität Duisburg, ja. Fände ich gut.
Dann kommt so ein Journalistenfeedback. Sehr schön, nur leider viel zu lang. Ne? Das wird dann ungefähr das.
Ja, ganz genau. Ja. Ich wollte gerade eigentlich auffordern, dass alle, die uns gerade zugehört haben und uns vielleicht ihre Lieblings-Space Operas mit oder ohne Begründung oder halt doch mit Begründung zuschicken auf Twitter oder wo auch immer ihr es hinschicken möchtet, auch gerne per Mail, ganz anonym, PGP, ich bin eigentlich, soll keiner wissen, aber meine liebste Space Opera, kann ja auch sein, aber ich würde gerne hören, weil das ein Genre ist, wo ich nicht genug von bekommen kann, ehrlich gesagt. Also sei es jetzt die Expanse oder sonst was, so, wo ich, wenn ich einmal mit so einer Crew mich verbunden fühle, dann möchte ich immer diese Geschichte weitererzählt bekommen. Ich möchte, dass die da bleiben. Deswegen ist es ja auch so, dass man zum Beispiel sich jetzt nochmal freut, dass Picard nochmal kommt. Ja?
Total, also, ja.
Dieses Gefühl kommt da ja zurück, ja, dass halt die Crew ist zurück irgendwie. Ja. Und natürlich spielen die auch damit, aber das ist ja auch, womit man sich halt so unglaublich, ja, die man so mitgelebt hat die ganze Zeit in den 90ern.
Total.
Ja? Und jetzt kommen die mal zurück, die alten Herren.
Für die ist das übrigens auch so, ich meine, die haben viel Zeit miteinander verbracht. Und ja. In dieser Doku kommt nämlich lustigerweise auch der Darsteller von Data vor, aus Next Generation. Und sie fragen ihn, also haben ihn zu Galaxy Quest gefragt. Und dann gibt es diesen ikonische Aussage von ihm in dieser Doku, wo er sagt, I saw this film and I thought, why didn't we do this? Warum haben wir das nicht gemacht? Und offensichtlich kennen die beiden sich, er meinte auch so, Patrick hat den Film auch gesehen und er findet ihn großartig. Also, ne? Picard hat ihn auch gesehen und findet ihn gut. Da dachte ich so, süß! Das hat mir alles wieder so gut gefallen, wie nah die sich sind und klar, kann natürlich auch alles irgendwie so for the fun of it und wir machen kleine Herzchensymbole über unserer Brust und so ein bisschen erzählt sein und in Wirklichkeit hassen die sich oder so. Aber die Vorstellung, dass das so eine Community ist, hat mir so gut gefallen und ist so ein Zuhause und auch, dass das so eine Art von Zuhause und so eine Welt bieten kann, die so ein identifikatorisches Moment hat, das, was du ja jetzt auch hast, wo du sagst, hey, ich möchte gerne sehen, was die weiter erleben. So geht's mir auch zum Beispiel, du weißt, ich bin großer bei Expanse, ich bin großer Amos-Fan, ich liebe Amos und ich habe entdeckt, wir werden das auch noch verlinken, dass es einen Podcast gibt zur neuen Staffel von Expanse, wo die ganzen Stars einladen. Da gibt es auch eine Folge, da ist Amos mit dabei. Die werde ich mir auf jeden Fall noch anhören, weil ich gespannt bin, was die so erzählen. Also das gibt es auch noch. Also, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Space Opera, unsere Frage, was macht die eigentlich aus? Vielleicht habt ihr auch noch eine Antwort darauf. Meldet euch bei uns gerne über Twitter, wie gesagt, oder für Jochen Rot 13 und das dann in eine PGP gepackt, ne, damit er noch was zu entschlüsseln hat. Also wir sagen Tschüss, sonst wird es noch länger.
Wir sagen jetzt Tschüss und stellen fest, dass wir nicht einmal gesagt haben, eine Schiffs-KI gehört dazu. Voll interessant.
Jesus.
Damit sagen wir trotzdem Tschüss.
Oh Mann, das heißt, das ist im Grunde... Das
ich habe fast das Gefühl, es gibt eine weitere Folge Future Limited in der Zukunft.
Das ist unser Cliffhanger. Das ist unser
Cliffhanger. Was gehört zu einer guten Schiffs-KI?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht wird das spätestens Mitte des Jahres der Fall sein, wenn der neue Murderbot-Roman rauskommt. Martha Wells, einer unserer Lieblingsromanreihen. Vielleicht werden wir dann über Schiffs-KIs sprechen, wenn die da eine Rolle spielen, das weiß man nicht. Aber wir sagen sonst Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jochen Dreyer und Max von Malotki, macht's gut.
Ciao.